So will ich es versuchen, so gut wie der Chor den Namen Jesu die Ehre zu geben. Wir wollen zum Gebet aufstehen, um den guten Segen Gottes bitten. Herr Jesus Christus, alle Ehre, alle deinen Namen, und ich will dich loben und preisen und anbeten und dich auch anflehen, dass du das Wort heute segnest, dass es Kraft wird, dass es Leben wird, vor allem, dass es Licht wird. Das vermagst du, das ist das, was du verheißen hast, das ist, was du tust. An deinen Kindern, an deinen Jüngern, du gibst Licht und führst in die Erkenntnis deiner selbst, in die Tiefe, in die Breite, in die Höhe, in die Länge deiner selbst, in die unausforschliche Wahrheit deiner selbst. Herr, lass heute etwas von diesem Licht leuchten durch die Predigt, gebrauche das Wenige, das Schwache und lass das Wunder geschehen, dass es für jeden das sein wird, was er braucht zum Glauben, zur Stärkung, zur Ermutigung, zur Ermahnung, zur Ausrichtung in der Gerechtigkeit. Ich bitte dich das in deinem Namen. Amen. Ich möchte euch einladen, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Markus Evangelium. Markus Evangelium, Kapitel 8. Ich bin mir sicher, dass es eine spannendere Einleitung zu einer Predigt gibt, als zu sagen, bitte schlag mit mir die Bibel auf. Markus Kapitel 8. Das lernt man nicht am Seminar. Da lernt man ganz andere Einleitungen, wie man eine Predigt einleitet, wie man es spannend macht. Aber ich bin mir sicher, wenn ich den Text lese und euch ein, zwei Fragen stelle, dann ist die Spannung da. Dann werdet ihr mit mir hoffentlich in der Spannung erwarten, was das Wort Gottes uns heute zu sagen hat. Ich lese Kapitel 8 ab Vers 22 bis Vers 26. Und sie kommen nach Bethsaida. Und sie bringen ihm einen Blinden, bitten ihm, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte ihn, siehst du was? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, die ich sehe, sie wie Bäume umhergehen. Da legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich. Und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach sein Haus und sprach, auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Jetzt habe ich wahrscheinlich die ganze Spannung, allerdings durch das schlechte Lesen weggenommen, gell? Ich versuche es durch die Fragen, es wieder spannend zu machen. Wieder ein Wunder. Und die Herausforderung ist natürlich, wir wissen, warum die Wunder geschehen. Wie viele Kapitel haben wir uns im Markus-Evangelium die Wunder angeschaut? Und wir wissen, das ist die Machtdemonstration Jesu, seiner Göttlichkeit. Aber das Spannende oder das, was hier auffällt beim Lesen ist, warum heilt er in zwei Stufen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr mir soweit folgen konntet und übereingestimmt habt, aber eins, was wir gelernt haben, zumindest was ich immer wieder wiederholt habe, ist, dass wenn Jesus heilt, dann heilt er sofort. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, oh, er hat das Wort nicht in gerade Richtung geschnitten. Er hat irgendwas, doch ein Fehler, gibt es doch Wunder, die Jesus nicht sofort heilt, die Stück für Stück erstmal dauern, bis dann die Gesundheit kommt. Ist es, habe ich da geirrt, als ich das behauptet habe, oder irrt das Wort, oder was passiert hier? Warum heilt Jesus in zwei Stufen? Wieso braucht er zwei Anläufe, um diesen Mensch wieder sehen zu machen? Ist das ein ganz besonderer, schwerer Fall gewesen? Waren die Augen ganz besonders zugeklebt oder ganz besonders kaputt? Musste Jesus zweimal Kraft aufwenden? Oder in dem Moment hat er nicht viel Kraft gehabt, um selbst auf einmal dieses Schöpfungswunder zu tun? Warum heilt Jesus hier in zwei Stufen? Ein besonderes Wunder. Und vielleicht hast du die Antwort schon. Ich musste ein bisschen forschen, um diese Antwort zu finden. Ich hoffe, dass ich eure Neugier geweckt habe, mit mir diesen Text gemeinsam anzuschauen und noch ein weiteres Wunder. Was in unserem Text nicht steht, ist, warum er es getan hat. Es steht nicht, und er heilte ihn das zweimal, weil oder darum. Das wäre natürlich ziemlich einfach und wir wüssten aus dem Text daraus, warum macht er das. Das Wort Gottes sagt uns nicht direkt, aber indirekt, warum er es tut. Und das ist etwas, was mir groß auf dem Herzen liegt und ein großes Anliegen über Jahre schon habe, auch in unserer Gemeinde, die Gemeinde mündig dahin zu machen, dass euch zu zeigen, dass der Kontext, das heißt der Zusammenhang, der Schlüssel zum Verständnis der jeweiligen Stelle ist. Die Bibel redet und sagt uns, warum Jesus diesen Kranken oder diesen Blinden in zwei Stufen geheilt hat. Aber es sagt nicht unmittelbar in den Versen, sondern es sagt unmittelbar in dem Zusammenhang von den Dingen, die vorher oder eben die danach geschrieben sind. Das heißt, der Kontext ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Stelle. Und darum werde ich heute nicht zu viel in die einzelnen Details, wobei ich gucke sie mit euch gerne an und die sind wieder herrlich, die einzelnen Details der Heilung, sondern es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang wieder vor Augen haben, dass wir den Zusammenhang verstehen und innerhalb den Zusammenhang, ich kann mir vorstellen, wenn ich euch wieder den Zusammenhang erläutern werde, dass der eine oder andere vielleicht schon das Ergebnis oder die Antwort darauf bekommt. Weil der Kontext ist die Antwort, warum Jesus hier in zwei Stufen diesen Menschen heilt. Es ist der Schlüssel. Es ist der Schlüssel dafür. Wie gewohnt, jede Passage oder jede Perikope bzw. jeder Abschnitt beginnt mit dem ersten Vers und mit dieser erste Vers, in dem Fall ist das Vers 22, nimmt uns in diesen berühmten und wichtigen Kontext hinein. Fast bei in jedem Abschnitt holt es uns sozusagen wieder ab und sagt, um was geht's hier? Wir können es so sagen, das ist wie die Überschrift, was bisher geschah. So, es gibt so ein paar Serien, die fangen immer, was bisher geschah. Damit man weiß, was ist vorher passiert, damit man diesen Zusammenhang man hat und dann weiß, um was es geht. Also lasst uns lesen, Vers 22. Die jungen Leute grinsen, weil sie wissen, worauf ich angespielt habe. Das müsste auch reichen. Vers 22, und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und sie kommen nach Bethsaida, eine geografische Angabe, wieder eine Ortsangabe, die uns wieder sofort in diesen Zusammenhang wieder führt, uns den Hintergrund aufzeigt und uns daran erinnert, was Jesus tut, wo er es tut, warum er es tut, wo er sich gerade befindet. Es ist nicht nur eine Ortsangabe, es ist hier der ganze Hintergrund der Spannung und der Auseinandersetzung mit den Juden, mit den Israeliten und mit den Heiden. Bethsaida ist ein Ort oder eine Stadt, je nachdem, früher war es ein Ort, dann wurde die Stadt ausgebaut und einer Tochter eines Kaisers gewidmet und so wurde aus diesem Dorf später eine Stadt und je nachdem, in Lukas steht Stadt, in Markus steht Dorf, ist auch nicht so wichtig für uns. Wichtig ist, dass diese Stadt die Heimatstadt von mindestens drei Aposteln war. Petrus kam aus dieser Stadt, Andreas, der Bruder natürlich, kam dann auch aus der Stadt und Philippus. Also mindestens von diesen dreien wissen sie, das ist ihr Heimatstadt, ihr Heimatdorf gewesen. Da sind sie groß geworden. Und diese Stadt hat viele, viele Zeichen erlebt, viele Wunder erlebt. Jesus war nicht nur einmal mit seinen Aposteln in dieser Stadt und hat große Dinge getan, große Zeichen getan. Diese Stadt hat wirklich eine Menge an Machterweise Jesu erlebt. Wirklich viel, viel gesehen. Und viel bezeugt bekommen, viel Licht bekommen in Bezug auf die Größe Jesu und seine Sendung, seine Vollmacht, seine Kraft. Eines der größten Wunder, das Jesus gezeigt hat, um seine Göttlichkeit, seine Schöpferkraft zu offenbaren, war das Wunder der Speisung der 5000. Und dieses Wunder geschah nicht weit von Bethsaida. Wenn ihr mit mir ganz kurz in Markus 6 geht, also in Markus 6, Kapitel 45, Kapitel 6, Vers 45 heißt, und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Von was die Volksmenge entlassen? Das war von diesem großartigen, herrlichen Speisewunder. Und er sagt, steigt ins Boot und fahrt voraus. Also das ist nicht quer über den See, sondern am Rand. Die nächste größere Stadt oder das nächste größere Dorf von dieser Speisung war eben Bethsaida. Das heißt, viele Menschen, die an dieser Speisung teilhatten, viele aus dieser Umgebung kamen eben auch aus Bethsaida. Die hatten die größten Machterweise Jesu eben in dieser Weise erlebt. Und das Tragische ist, sie haben ihn abgelehnt. Sie haben das wahre Brot abgelehnt, weil sie nicht erkannt haben, von welchem Brot eigentlich die Rede ist und welches Brot er eigentlich ihnen anbieten möchte. Stattdessen, was suchten sie? Noch mehr Zeichen. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern. Was baten sie? Gib uns ein Zeichen vom Himmel. Beweise uns, dass du wirklich der Messias bist. Das alles war noch kein Beweis. Jetzt brauchen wir ein Zeichen, das wirklich göttlich ist. Das verlangten sie von ihm. Und was war die Reaktion Jesu darauf? Er sagte, was ist das für ein Geschlecht? das Zeichen noch mehr begehrt, und er verurteilt sie und er spricht ein Gericht aus und sagt, es wird ihnen kein größeres Zeichen gegeben werden. Wichtig für uns, liebe Geschwister. Er sagt, sie bekommen kein Zeichen mehr. Das war's. Dieses Geschlecht ist verurteilt. Und das führte uns zu der Auseinandersetzung, beziehungsweise zu dem Text, das uns über die geistliche Blindheit aufzeigte, dass es zwei verschiedene geistliche Blindheit uns gezeigt wird. Eine dauerhafte Blindheit und eine vorübergehende Blindheit. Wer und wer unter welcher ist, haben wir gemeinsam angeschaut. Über dieses Dorf in Matthäus 11, über diesen Ort Bethsaida, hat Jesus Gericht ausgesprochen und hat gesagt, unter anderem neben Chorazin, glaube ich, ist der andere Dorf. Chorazin und Bethsaida, wenn in Tyrus und in Sidon, in den Städten, in denen er gerade war, die Wunder geschehen hätten, wären, die bei euch geschehen sind, hätten sie schon längst alle Buße getan. Sodom und Gomorra hätte Buße getan. Jede Stadt hätte Buße getan. Die Schlimmsten der Schlimmsten hätten Buße getan, wenn das unter ihnen passiert, was in Bethsaida passiert ist. Das ist für uns wichtig. Bethsaida ist ein Ort, an dem Jesus in vollstem Maße seine Göttlichkeit und seine Liebe, sein Zeichen ausgegossen hat. Die haben jeden Tag diese Dinge erlebt, gesehen, öffentlich, klar, deutlich. Und sie nahmen ihn nicht an. Und Jesus geht wieder in diese Stadt hinein. Ach, das ist dieser Ort Bethsaida. Und dann heißt es, und sie bringen ihn. Und sie bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er anrühre. Eine interessante Parallele. Und die ist wiederum für unseren Kontext sehr wichtig. Das, was hier passiert, dieses Wunder, was passiert, sogar von den Formulierungen, erinnert uns, ich hoffe, an einen Wunder, das wir vor kurzem es angeschaut haben. Ja? Das war das Wunder, als Jesus einen Taubstummen geheilt hat. Und wie begann dieses Wunder? Jesus geht auch in eine Stadt hinein, in das Zehnstädtegebiet, und er geht dahin, und was heißt es? Und sie bringen ihm einen Taubstummen. Und sie bitten ihm, er soll die Hände auflegen. Und das, was da passiert, scheint wie eine Parallele. Es ist wirklich ganz interessant, dass ganz, ganz viele Parallelen zwischen diesen beiden Heilungen stattfinden. Ich möchte euch ein paar Parallelen nur ganz kurz zeigen. Beim Taubstummen übrigens, damit ihr nachschlagen könnt, das ist Kapitel 7, Vers 31. Beim Taubstummen bringen sie und sagen, Jesus, leg die Hände auf. Bei dem Blinden bringen auch sogenannten sie zu ihm und sagen ihm, berühre ihn. Bei dem Taubstummen nimmt er Jesus bei den Taubstummen beiseite von der Volksmenge und nimmt sich besonderes Zeit für ihn. Bei dem Blinden ganz genauso, und er nimmt beiseite und nimmt sich Zeit für ihn. Dann finden wir weitere Parallelen. Da berührt er ihn auf eine komische Art und Weise. Hier berührt er ihn auch. Das ist vielleicht nicht so komisch, aber wir gucken das gleich an. Was wieder vorkommt, er spuckt wieder. Da spuckt er in den Mund. Mehr oder weniger, ich habe es euch versucht zu erklären, hier spuckt er ihm in die Augen, schon wieder, gell? Schon wieder spuckt er. Auch das Gleiche. Und da verbietet er es weiter zu sagen und hier verbietet es auch weiter zu sagen. Seht ihr die Parallele? Das sind nicht ohne Grund, das, was wir haben, das ist wie eine Klammer. Das heißt, wir sind hier von der Entfaltung des Evangeliums im Markus-Evangelium. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so arg bibelschulmäßig. Aber das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir die Einzelheiten dann wahrnehmen können. Wir befinden uns im Markus-Evangelium wirklich an einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Bis dahin hat Jesus alles offenbart. Und dann kommt die Verhärtung. Dann geht Jesus zu den Heiden und sie glauben an ihn. Und die Pharisäer, Schriftgelehrten Pharisäer und die Jünger, die verstehen es nicht. Sie haben keine Erkenntnis. Und was sagt Jesus zu ihnen? Ihr habt Augen und seht nicht und ihr habt Ohren. Was haben wir für zwei Wunder? Das erste Wunder war ein Wunder an den Ohren und das zweite ist ein Wunder an den Augen. Jetzt versteht ihr, warum dass die Wunder innerhalb dieses Abschnitts dann kommen? Jesus macht damit deutlich, ich muss euch die Ohren aufmachen, ich muss euch die Augen aufmachen, sonst werdet ihr nichts hören und sonst werdet ihr nichts sehen. All die Zeichen, all die Wunder und Menschen glauben nicht. Warum glauben sie nicht? Jesus muss ihnen die Finger in die Ohren tun, er muss ihnen die Finger auf die Zunge tun, er muss die Finger auf die Augen tun. Wenn Jesus nicht ein Wunder tut, an den Menschen, werden sie all das, was vor ihren Augen in dieser großartigen Weise passiert, nicht verstehen, Entschuldigung, nicht sehen, nicht begreifen. Sie werden geistlich blind. Und sie würden geistlich bleiben und in dieser geistlichen Blindheit sterben, wenn er sich diesen Menschen nicht erbarmen würde und sich zuwenden würde, wenn er sie nicht beiseite nehmen würde und an ihnen dieses großartige Wunder tun, damit sie nicht Augen haben und bleiben, die nicht sehen, oder damit sie zwar Ohren haben und nicht hören, damit sie Sehende, Hörende und jetzt und Redende werden, Bezeugende werden. Das ist dieser Zusammenhang. Denn ab dem Moment, ab nach diesem Wunder, war es das mit diesen Dingen. Ab da geht's nur noch zum Kreuz. Ab Kapitel 8 beziehungsweise Kapitel 9 kommen die ersten Leidensankündigungen und da geht Jesus ans Kreuz. Ich will nicht zu viel verraten, es gibt noch mehr. Wenn wir in den einzelnen Abschnitten weitergehen, will ich noch euch ein paar Dinge mehr zeigen. Aber ich hoffe, dass das erstmal mal reicht, um zu sehen, was der Zusammenhang ist. Das Thema ist geistliche Blindheit. Das Thema ist die Unfähigkeit, Gottes Wort oder Gottes Wort, das Fleisch geworden ist, das Evangelium zu erkennen, das Evangelium zu sehen, das Evangelium zu hören und das Evangelium in richtiger Art und Weise weiterzugeben. Darum immer wieder, erzähl's nicht. Jesus permanent sagt, sag's nicht weiter, gell? Einige würden sagen, erzähl's doch. Warum sagt er? Weil sie kein richtiges Verständnis vom Evangelium haben, weil sie keine richtige Einsicht in das Evangelium haben und sie sind nicht in der Lage, Zeugen zu sein. Was sollen sie bezeugen? Sie würden nur ein verkürztes, kein Evangelium. Sie würden nur erzählen, da ist ein Mann, der macht Menschen gesund und der sagt, er will sie retten. Und die Menschen würden denken, ja, von meinem Hunger, von meiner Krankheit, von meinem Leiden, von meinem Problem. Und sie hätten keine Ahnung von der wahren Rettung, von der wahren Sünde, von dem wahren Brot, von dem wahren Wasser, von dem wahren Licht, von der wahren Rettung. Sie würden das alles nicht sehen. Und selbst die Jünger, liebe Freunde, das ist ja das Erschreckende, selbst die Jünger haben das Licht nicht. Jesus tadelt sie, oder? Was sagt er ihnen? Guck mal, Kapitel 8, Vers 17. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Dann kommt das, habt ihr euer Herz verhärtet? Und Vers 21, versteht ihr noch nicht? Geistliche Blindheit der eigenen Jünger. Geistliches Unverständnis der eigentlichen Jünger, der Nachfolger Jesu. Was wir jetzt haben ist, was muss passieren, dass diese Jünger sehen können? Was muss passieren, dass sie verstehen können? Dass sie diese Dinge wahrnehmen, dass sie nicht in ihrer geistlichen Blindheit bleiben? Jesus muss ihnen die Augen öffnen. Und was haben wir jetzt für ein Wunder? Jesus öffnet einem Blinden die Augen. Seht ihr den Kontext? Das ist der ganz grob, ganz kurz, damit es nicht zu unterrichtsmäßig klingt, aber das ist unser Kontext. Und in diesem Zusammenhang müssen wir dieses Wunder sehen, müssen wir dieses Wunder verstehen und dann was geschieht. Und dann auch, denke ich, vielleicht habt ihr schon verstanden, warum er dann zweistufig heilt. Nicht, weil ihm die Kraft gefehlt hat, nicht, weil dieses Wunder oder weil diese Blindheit zu stark war. Das hat was mit unserem Verständnis oder mit unserem Kontext zu tun. Warum macht er das? Vielleicht weißt du es, sonst werde ich es dir gleich erzählen. Also, gucken wir uns das Wunder selbst ein bisschen genauer an. Ich hoffe, ihr habt euch nie verloren bei der Einleitung hier. Okay. Und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen an, das ist ja, das haben wir schon, wunderbar, nicht schlecht. Vers 23. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führt ihn aus dem Dorf hinaus. Und er fasste die Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Ich lese vielleicht nochmal bis zu Ende. Und als er seine Augen gespien, das heißt draufgespuckt, und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, die ich sehe, sie wie Bäume umhergehen. Das ist ein schönes Bild. Dann legt er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Alles klar? Und er sah alles klar? Wir finden sonst kein einziges Wunder, wo Jesus nachfragen muss. Und wie geht's dir? Wie ist es mit dem Ist es besser geworden? Wir finden es keine anderen Stelle, gell? Es ist außergewöhnlich, was hier passiert. Wir finden auch keine anderen Stelle an irgendein Wunder, wo Jesus das Stück für Stück machen muss. Das ist hier wirklich ganz besonders. Es gibt zwei Wunder, die nur Markus überliefert. Kein anderer Evangelist. Das sind diese beiden Wunder. Der Taubstumme und der Blinde. Von diesen beiden Wundern erzählt weder Matthäus, noch Lukas, noch Johannes. Niemand erzählt es, nur Markus. Das heißt, er hat es ganz besonders ausgesucht. Ihm war wichtig, diese beiden Wunder zu überliefern und vor allem, ihm war wichtig, uns so viele Details darüber zu geben. Denn selten findet man so viele Details, wie Jesus jemand geheilt hat. Und über diese Details bekommen wir die Botschaft, über diese Details sehen wir die Zuneigung und wirklich ein herrliches Bild und Wesenszug unseres Herrn Jesus Christus. Also, er nimmt ihn bei der Hand. Süß. Lieb. Freunde, wie bei dem Taubstummen müsste das eigentlich schon von der Zuwendung schon reichen und gigantisch sein. So wie dieser Taubstumme isoliert war von der Gesellschaft, nichts hören könnte und Jesus ihm ganz viel durch Zeichen mitgeteilt hat, sich ihm in seinem Mitleid erniedrigt, hat ihn beiseite genommen, ihm Aufmerksamkeit geschenkt, hat ihm gesagt, gell, du hast ein Problem mit deinem Hören, zeigt ihm, das Ohr ist dein Problem, ja, dann zeigt ihm die Zunge, dein Reden ist ein Problem, ja, dann seufzt er, guckt er zum Himmel, all das, was er getan hat, tat er, um diesen Menschen es zu zeigen, weil er taub war, er musste eine Gebärdensprache bekommen. Was muss ein Blinder bekommen? Muss man ihm das zeigen? Nein, er kann es ja sehen. Nein, er kann es nicht sehen. Entschuldigung, er kann es hören. Er kann all das. Er kann das hören. Was er nicht kann, er kann es nicht sehen. Also zeigen bringt bei ihm nichts. Was muss er fühlen? Das ist, was hier passiert. Jesus nimmt ihn bei der Hand. Warum erwähnt Markus? Er könnte sagen, und er nahm ihn beiseite, so wie beim Taubstummen. Aber nein, Markus schreibt, nein, er nimmt ihn bei der Hand. Warum? Er nimmt ihn und greift ihn und in dem Moment spürt er, oh, dieser Mann, Jesus, der nimmt mich. Und er führt ihn. Ist das gut? Oh, voll gut. Ist ja warum gut? Weil ein Blinder was braucht. Ein Führer, einen, der einen anleitet, einen hinführt. Das macht Jesus. Jesus nimmt ihn bei der Hand, ein erster Ausdruck der Zuwendung, ein erster Ausdruck der Zuneigung, ein erster Ausdruck der ich kümmere mich um dich und ich leite dich. Du bist blind, du siehst nicht, nein, komm, ich leite dich. Gut, er hat viel vielleicht von Jesus schon gehört und jetzt dieser Jesus, er leitet mich, nicht Petrus. Die sind noch blind, Jakobus, Johannes, alle 12, die laufen her wie Bäume. Peter, selbst da sieht er nicht mal, dass es wirklich schöne Apostel sind. Er identifiziert sie nur als Bäume. Aber hier ist jemand, und er weiß, dieser Jesus, von dem er so viel gehört hatte, zu dem sie ihn jetzt bringen, er kann nicht selbst hingehen, Freunde. Er kann auch, wie der Taube, so kann auch der Blinde, nicht selbst zu hingehen. Andere müssen sie bringen. Ihr versteht, was unsere Aufgabe ist? Wenn wir Menschen nicht zu Jesus bringen, die nicht hören können, die nicht sehen können, dann werden sie Jesus nicht begegnen. Das ist dein und mein Auftrag. Bring sie zu Jesus. Ist dein und mein Auftrag, ihn hörig zu machen? Dein und mein Auftrag, ihnen die Zunge zu reinigen? Dein und mein Auftrag, ihnen die Augen zu öffnen? Absolut unmöglich. Das macht Jesus. Dein und mein Auftrag ist, und bring sie zu Jesus. Und sie tun das. Sie bringen ihn also dahin. Jesus nimmt sich ihm an, nimmt ihn bei der Hand. Jesus wird uns wie dargestellt als der Leiter der Blinden. Er ist der wahre Leiter, er ist der gute Hirte, der vorangeht, er ist der, der die Blinden führt. Nicht die sogenannten Möchtegern-Lehrer, nicht die sogenannten Möchtegern-Blindenführer. Denn was sagt die Schrift über sie selbst? Was sagt Jesus für ein Urteil über die schriftgelehrten Pharisäer, die vor kurzem ihn noch geprüft haben und versucht haben und abgelehnt haben? Sie spielen sich auf und sagen, wir sind Leiter. Wir führen die Blinden. Wir haben Erkenntnis, wir haben Licht, wir haben Verständnis. Und das Wort Gottes sagt, und Jesus sagt, das sind Blinde, die die Blinden führen. Und beide fallen in die Grube. Lasst mich ein, zwei Stellen euch vorlesen, die, denke ich, wichtig sind. Ich habe das Gefühl, heute kriege ich vielleicht sogar mit der Zeit es hin. Geht mal in Römer, nee, zuerst in Matthäus 23, das ist schneller. Matthäus 23, das ist das Wehruf Jesu über die schriftgelehrten Pharisäer, die religiöse Führung der damaligen Zeit. Ich lese vielleicht Vers 16 und folgende. Das ist immer weh, 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 weh. Sie haben sich selbst auf den Lehrstuhl Moses gesetzt, also die Schrift auszulegen. Und dann sagt Jesus, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde. Was ist denn größer, das Gold oder der Tempel? Ja, das Tempel, der das Gold heiligt. Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde. Und das wiederholt er. Blinde, blinde, blinde. Dann Heuchler, Heuchler, Heuchler. Aber was Jesus sagt, ihr habt keine Erkenntnis, ihr habt keine Verständnis. Ihr denkt, ihr könnt die Schrift auslegen. Ihr denkt, ihr versteht die Propheten, ihr versteht Mose. Wisst ihr was? Ihr seid blind. Ihr habt keine Erkenntnis. Im Römerbrief hat Paulus das gleiche Urteil gefällt. War ja auch selbst einer von diesen, die einst blind waren, gell? Da musste Jesus immer scheinen. Und Licht musste werden. In Römer Kapitel 2, Vers 17. Wenn du dich aber ein Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man sollte nicht stehlen, du stiehlst und dann zeigt auf. Das ist das Urteil. Der du dich einen Juden nennst, einen Gelehrten, einem, der die Schrift gegeben ist, wenn du dich bibeltreu nennst und du sagst, ich sag dir, was wo steht, ich kenne mich aus, kenne die Bibelverse. Einen religiösen Menschen. Und das Urteil ist gnadenlos. Das sind Blinde, die die Blinden anleiten. Aber sie beanspruchen die Wahrheit, die beanspruchen die Erkenntnis. Und stattdessen, dass sie sich selbst belehren, leiten sie Blinde und führen sie in die Finsternis. Die kommen nicht ans Licht. Es sei denn, Jesus nimmt einen bei der Hand. Ist das gut? Jesus bringt und nimmt einen bei der Hand. Und Jesus ist was? Er ist das Licht der Welt. Und das ist mein Thema. Das ist meine Überschrift für diesen Abschnitt. Jesus ist das Licht der Welt. Ich mache das jetzt nicht. Das mache ich in der Bibelstunde normalerweise. Da würde ich gerne mit euch in Jesaja gehen und durch Jesaja durchlesen und mit in Jesaja euch aufzeigen, wie permanent der Gottesknecht als das Licht der Nationen bezeichnet wird. Wo es heißt, er bringt das Licht der Nationen. Er ist der, den neuen Bund aufrichtet. Er ist der, der das Licht bringt. Er ist der, die Erkenntnis bringt. Er ist es, der den Ohren die Ohren öffnet und den Tauben die Ohren öffnet und den Blinden die Augen öffnet. Er bringt Licht. Und zwar den Inseln und das heißt der Welt. Jesus wird vorgestellt als das Licht der Welt. Welches Licht? Nicht nur das Licht der Augen, sondern die Erkenntnis des Evangeliums, die Erkenntnis der Rettung von unseren Sünden in ihm und durch sein stellvertretendes Werk. Also, was Jesus macht, wenn er ihn bei der Hand nimmt, hier haben wir einen Lehrer, Jesus ist, der uns bei der Hand nimmt und uns aus der geistlichen Finsternis herausführt. Erinnert euch, die Jünger sitzen im Boot und haben keine Erkenntnis, kein Verständnis. Und Jesus, was macht er? Er geht nicht weg, er lässt sie nicht im Boot allein und sagt, okay, ihr versteht nicht, ihr bekommt keine Lehre mehr, ihr bekommt kein Zeichen mehr, ihr bekommt kein Wunder mehr, ihr seid verhärtet. Das macht er nicht, das hat er bei den schriftgelehrten Pharisäern gemacht. Was macht er bei den Jüngern? Er geht mit ihnen einen Weg. Er nimmt sie bei der Hand und bringt ihnen Stück für Stück Licht. Mehr Licht, mehr Licht, mehr Licht, mehr Licht. Wie macht er das? Er nimmt einen und geht mit einem los. Herrlich. Ein Lernweg. Kommt her zu mir, mühseligen Belanden, und lernt von mir. Das ist nicht in einem Nu, das ist nicht auf einmal, es ist nicht sofort, es ist ein Prozess. Das ist unser Wunder. Ich glaube, jetzt habt ihr es verstanden, oder? Das muss ich eigentlich gar nicht weiter predigen. Es ist klar, warum er in zwei Stufen heilte. Nicht, weil er unfähig war, weil er uns seine geistliche Wahrheit, nicht nur uns, seinen Jüngern vermitteln will. Wie wird er ihnen etwas beibringen? Stück für Stück. Denn Erkenntnis ist Stückwerk. Also das ist, was hier geschieht. Also nimmt er in beide Hand die herrliche Wahrheit. Wir kommen nicht selber aus der Finsternis. Wir finden aus der Verblendung, aus der Unkenntnis, aus der Unverständnis, wir kommen allein nicht raus. Wir setzen uns nicht hin und sagen, okay, wo habe ich einen Fehler? Wo habe ich einen Denkfehler? Wo habe ich was nicht bedacht? Wir finden da nicht raus. Zu Jesus, bei der Hand nehmen und hinterher laufen. Der bringt uns da raus. Die einzige Chance, ans Licht zu kommen. Die einzige Chance. Gut, dass Jesus ihn bei der Hand nimmt. So, das muss genügen. Wir gehen weiter. Also, er nimmt ihn bei der Hand. Und als er seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragt er, siehst du etwas? Also das Erste, er nimmt ihn bei der Hand. Zweitens, er spuckt wieder. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber wieder spuckt er, und zwar jetzt diesmal nicht in den Mund, sondern in die Augen. Das Erste war eklig. Das Zweite, nicht ganz so eklig, gell? Warum macht er das? Freunde, warum macht er das? Nochmal, was ist sein Problem? Er kann nicht sehen. Also muss er fühlen. Allein nur deswegen. Er muss spüren, was Jesus macht. Und jetzt macht Jesus spürbar. Also ich, wenn jemand in die Augen spuckt, hat sich jemand das gemacht? Mein kleiner Sohn hat es mal gemacht, aber nicht gespuckt, sondern gekotzt. Meine Mutter, zack, rein ins Auge. Also kleine Babys nicht oben rum schütteln nach dem Essen. Ja, das ist nicht angenehm. Warum macht Jesus das? Wieso spuckt er ihm ins Auge? Wieso könnte er nicht sagen, ich werde jetzt dein Auge heilen? Könnte er auch machen. Er könnte ihm das ja jetzt sagen, weil er kann ja hören. Er macht es wirklich erlebbar. So wie bei dem Tauben macht es erlebbar, so macht er das jetzt bei dem Blinden erlebbar. Ich muss euch jetzt kurz etwas erzählen, bevor ich euch sage, warum ich denke, warum er da spuckt, warum er das macht. Er macht das mehrmals. Als ich ein kleines Kind war, habe ich etwas nicht gemocht. Ich habe vieles nicht gemocht, aber eins, was ich nicht gemocht habe, bevor ich das sage, muss ich Folgendes sagen, vielleicht hören meine Eltern heute zu, über das Telefon muss ich da ganz, jetzt, ich liebe sie über alles und bin für alles dankbar. Und sie haben gesehen, ich bin schmutzig. Ich habe überall rumgespielt und dreckig und so, und ich sehe es ja nicht. Und wenn, dann komme ich nach Hause von der Schule, nur als Beispiel, ja, oder unterwegs sind wir, wollen gerade in den Gottesdienst rein, und sieht meine Mutter oder mein Vater, oh, Wille hat hier Dreck. Was macht er? Spucke auf die Hand und dann schön abreiben. Oh, habe ich das gehasst. Oh, habe ich nie gesagt, meine Eltern, heute ist Weichte. Ja. Aber ihr versteht, habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe es bei mir selbst gemacht. Mit eigener Spucke geht's besser. Also wenn ich irgendwas dreckig war, oh Mann, und jetzt gehe ich auf die Kanzel und dann, oh. Warum macht man das? Warum nicht einfach nur so? Warum spuckt man? Was muss man, damit man sauber macht, was braucht man? Wasser. Und wo ist ein Hahn? Kein Hahn. Was macht man? Ah, ich habe ja ein bisschen Wasser. Die Spucke ist ein Ersatz für Wasser. Wozu braucht man Wasser? Um zu reinigen. Wenn Jesus also sowohl die Zunge von dem Taubstummen, das Problem war ja, er redet schlecht. Und es ihm, dieses Reden musste geheiligt oder gereinigt werden. Und um das deutlich zu machen, deine Zunge muss sich reinigen, gibt's mit der Spucke. Um damit zu sagen, du kannst nicht sehen, damit du sehen musst, müssen wir deine Augen waschen. Also brauchen wir Wasser. In dem Fall, er nimmt die Spucke, um etwas zu sagen. Ich werde dein Sehen reinigen. Es ist ein Bild für reinmachen, für reinwaschen. Die Bibel spricht davon, damit wir das Reich Gottes sehen können, müssen wir wiedergeboren werden durch die Waschung der Wiedergeburt. Richtig? Jesus spricht darüber und sagt, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und dann sagt er, reinige sie durch die Wahrheit, in der Waschung durch das Wort. Paulus spricht im Epheserbrief, dass Jesus genau das tut. Seine Gemeinde heiligt und reinigt durch das Wasserbad im Wort. Das heißt, die Reinigung, dass wir Dinge sehen, dass wir geistliche Dinge verstehen. Wenn Jesus sagt, hütet euch von den Sauerteig der Pharisäer, und dass die Jünger nicht daran denken, oh, die Pharisäer wollen uns vergiften. Dass sie verstehen, dass er von ihrer Lehre meint, von ihrer Irrlehre meint. Damit man die geistlichen Wahrheiten der Schrift versteht und nicht alles nur buchstäblich, braucht man gereinigte Augen, braucht man gereinigte Ohren. Und darum benutzt Jesus Spucke. Er hat übrigens nur nebenbei noch bei einer anderen Gelegenheit eine Spucke benutzt. Wisst ihr, wann das war? Als er einem auch ebenfalls die Augen geheilt hat. Und dann hat er auf den Boden gespuckt. Und was hat er gemacht? Lehm. Und diesen Lehm hat er ihm auf die Augen geschmiert. Das hat er gemacht, um die Juden zu provozieren, nämlich am Sabbat zu arbeiten. Er hat nämlich einen Lehmklumpen gemacht. Das war Arbeit. Und Wasser war nicht da, also man nimmt der Spucke. Das ist, er hat gearbeitet. Wasser, Erde, Lehm machen. Deswegen spuckt er. Versteht ihr das? Das, was hier passiert, ist nicht, oh, Herr Jesus, hier in einem Kommentator, ich will nicht so böse über, aber ich muss schmunzeln. Das ist nicht böse, das ist schmunzeln. Er schreibt, ich glaube, dass Jesus einfach seine Macht durch Spucken demonstrierte. Dachte ich noch, mein Freund. Nein, demonstriert seine Macht er nicht durch Spucken. Nein, das macht er nicht. Er verdeutlicht etwas. Das heißt, ich muss deine Augen reinmachen. Eure Augen müssen rein werden, sonst könnt ihr, obwohl ihr Augen habt, nicht sehen. Das ist, was Jesus hier macht. Er macht die Augen der Blinden rein. Er wäscht sie rein, damit sie besser sehen, mehr und mehr sehen. Ihr könnt mir hier folgen. Wenn Jesus uns nicht durch die Wiedergeburt unsere Augen reinigt, wenn Jesus uns nicht ständig und permanent durch das Wort der Wahrheit unseren Blick nicht immer wieder erneuert und einen schärferen Blick gibt, werden wir in der Finsternis bleiben, wir werden Dinge nicht erkennen und wir werden dastehen und denken, hey, warum sagt er das? Wir werden Gottesdienst sitzen und Predigt hören über einen Text und denken, warum erzählt er das? Nach Hause gehen und sagen, ich weiß gar nicht, was ihr daran alle so toll finden. Dabei kann ich nicht mal gescheit reden, immer Bibeltext lesen. Also, er nimmt ihn bei der Hand. Um geistlich sehen zu können, muss Jesus einen bei der Hand nehmen. Er spuckt ihn in die Augen und legt seine Hände auf. Wenn er muss unsere Augen anrühren. Er muss unsere Augen berühren. Er muss unsere Augen reinmachen. Sonst können wir Dinge nicht sehen. Was macht er noch? Jetzt kommen wir zu den Spannenden eigentlich. Aber die Spannung habe ich ja schon aufgelöst. Dann heißt es, und er fragte ihn, siehst du etwas? Das ist so, so gut. Und so erstaunlich zugleich. Könnt ihr euch vorstellen, Jesus macht ein Wunder. Und er heilt jemanden und sagt, hey, und, siehst du was? Begreifst du es? Erkennst du es? Verstehst du es? Siehst du es? Und er antwortete und heißt, er blickte auf, im Prinzip aufblickend. Das heißt, er macht seine Augen auf, so die Glieder, guckt hoch, weiß nicht, saß er, stand er, guckt hoch und schaut sich um und sieht nur Bäume. Und zwar, die laufen, stehen, bewegen sich. Was passiert hier? Er sieht sie unscharf. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr so euer Augen ein bisschen zumacht und so die Leute anschaut, könnte einem Baum ähneln. Je nach Statur und Figur. Entweder Walnussbaum oder Kirsche oder ein zartes Sträuchlein. Ja, ähnelt einem Baum. Und das, was er sieht, das heißt, was die Schrift uns sagt, Jesus macht ihm die Augen auf. Und er schaut auf und er sieht, oh, er bekommt Licht. Auf einmal, vorher war nichts da und jetzt ist es verschwommen. Es ist zwar da, es ist schon da, aber es ist verschwommen. Er hat nur die Umrisse und diese Umrisse kann er nicht mal gescheit deuten, weil diese Umrisse scheinen wie Bäume. Nur nebenbei, es kann sein, dass er schon vorher mal gesehen hat. Sonst wüsste er nicht, wie Bäume ausschauen. Aber das ist eine andere Geschichte. So, der Punkt ist, Licht kommt hinein, Erkenntnis wächst, aber es ist noch alles undeutlich. Und dann sagt man, oh Mann, wieso verstehst du es nicht? Wie Bäume, wie kommst du auf Bäume? keine Bäume, du Blinder. Jesus sagt, ich sehe Bäume. Ich vermute, er sah die Jünger. Kein Wunder, dass sie wie Bäume sah. So, ich sehe Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legt er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Wird betont. Und er sah deutlich, wurde wiederhergestellt und sah klar. Warum macht das Jesus? Nochmal, ich betone es. Nicht, weil er nicht die Kraft hatte, ihn auf einmal zu heilen. Er hat nicht nur einmal Blinde sehend gemacht. Sondern er macht das, um den Jüngern eine Lektion zu erteilen. Hier ist unser Zusammenhang. Es gibt Menschen, die bleiben in der Verstocktheit, die bleiben in der geistlichen Blindheit und sie sterben in der geistlichen Blindheit. Warum? Weil sie Feinde des Evangeliums sind. Weil sie Jesus hassen. Das einzige Interesse Jesus gegenüber ist, ihn bloßzustellen und ihn als Irrlehrer zu kennzeichnen. Aber den Seinen, die bei ihm sind, in ihrer Unwissenheit, in ihrer Blindheit, in ihrer Unschärfe, die bei ihm sind, denen nimmt sich Jesus an, seine Jünger. Und er nimmt sich ihnen so an, er nimmt sie und dann, schaut mal, als er diesen, sie bringen ihn zu ihm, sie sind in Bethsaida. Er nimmt ihn bei der Hand und führt ihn wohin? Wohin nimmt er ihn? Da heißt es, aus dem Dorf hinaus, richtig? Warum? Was hat er vorher gesagt? Diesem Geschlecht wird kein Zeichen mehr widerfahren. Das heißt, die im Dorf, die kriegen davon nichts mit. Sie sollen auch davon nichts mitkriegen, denn das Zeichen ist nicht für die Menschen. Das Zeichen ist nicht für, er hat gesagt, ihr kriegt kein Zeichen mehr. Das Zeichen ist für wen? Für die Jünger. Das ist das Zeichen ist für die Jünger. Denn sie müssen begreifen, weil sie gehören zu ihm. Die kriegen kein Zeichen mehr. Die Jünger kriegen noch einige Zeichen. Warum? Sie müssen in der Erkenntnis wachsen. Die müssen in dem Verständnis wachsen. Die sollen Zeugen in dieser Welt werden von diesem Evangelium. Und so geht Jesus mit ihnen Schritt für Schritt. Und er nimmt diesen Blinden, nimmt die Jünger, wie immer wieder, beiseite und macht etwas. Und die Jünger stehen da und sie schauen, wie er ihnen es zeigt, was er macht. Er lehrt ihnen geistliche Wahrheit. Ich mache Blinden sehen. Und ich mache es stückweise. Ich mache es Stück für Stück, Stück für Stück. Nicht sofort. Ihr werdet in der Erkenntnis wachsen. Paulus schreibt es in 1. Korinther Kapitel 13, denn dass die Erkenntnis Stückwerk ist. Und wir schauen jetzt wie durch einen Spiegel. Unscharf. Dann aber, wenn er kommt, werden wir sehen, in der vollen Erkenntnis, wie es ist. Wenn Paulus sagt, mir ein Spiegel, dann haben wir natürlich einen Spiegel vor unseren Augen, wie wir heute ein Spiegel kennen. Und dieser Spiegel ist klar, gell? Damals war ein hochpoliertes Blech. Das ist Spiegel. Und da kann man verstehen, dass man wie ein Baum da ausschaut. Man sieht da nur Umrisse. Man sieht da nicht deutlich. Man sieht nicht, im damaligen Spiegel sah man nicht klar, sondern unscharf. So hat er gesehen. Das ist, was Paulus meint, das ist, was Jesus Christus meint. Er sagt, ich werde euch bei der Hand nehmen, meine Jünger, und ich werde euch Stück für Stück in die Erkenntnis meiner selbst führen. Warum? In Johannes Kapitel 16, glaube ich, sagt er, denn ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Wenn ich euch jetzt alles auf einmal, wenn ich euch die Augen auf einmal, ihr kippt um. Entweder werde ich euch überheben und rüberfliegen über alle anderen, alle werden euch egal sein, ihr werdet die anderen verurteilen, oder ihr werdet aus dieser Welt scheiden wollen, weil ich sage, hier will ich nicht mehr bleiben. Oder ihr werdet es überhaupt nicht einordnen können, ihr könnt es nicht verstehen, ihr könnt es nicht begreifen. Wenn ihr euch ich das ganze Licht auf einmal geben würde, meine persönliche Erfahrung und Erfahrung in meinem geistlichen Dienst ist, dass Herr Jesus Christus mich bei der Hand nimmt und mich Stück für Stück in die Erkenntnis seiner selbst führt. Offenbart immer etwas mehr und immer etwas mehr. Ist es gut? Ich frage das schon oft, aber ich will das gern von euch sehen, ob es gut findet oder nicht. Nicht meine Predigt, sondern diese Wahrheit. Jesus nimmt dich bei der Hand und wird dich Stück für Stück in die Erkenntnis deiner selbst. Wenn du ihm gehörst, wenn der Vater dich ihm gegeben hat, dann hat er sich dazu verpflichtet, dich in alle Wahrheit zu leiten. Und er wird es tun. Schau dein Leben an. Wie ist dein Erkenntnisstand? Bist du heute weiter, als du am Anfang warst? War alles auf einmal da? Oder kam das eben Stück, Stück, Stück für Stück? Das ist, was hier uns diese Begebenheit lehrt. Das ist das, was uns diese herrliche Wahrheit uns vor Augen führt. Jesus muss uns Licht geben, damit wir nicht dauerhaft in der geistlichen Blindheit bleiben. Damit diese Blindheit, geistliche Blindheit aufhört, muss er uns Stück für Stück mehr und mehr Erkenntnis geben. Und das tut er. Das tut er an seinen Jüngern. Diese Heilung geschieht nicht in Bethsaida. Sie geschieht außerhalb vom Dorf. Und wie endet das? Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Warum nicht? Das ist nicht für sie bestimmt. Über sie ist ein Urteil. Ich möchte euch nur kurz zeigen, was unmittelbar danach vorkommt und euch auf die nächste Predigt vorbereiten, damit ihr diesen Kontext seht. Schaut mal, was in Vers 27 steht. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer, Caesarea Philippi, warum, das werden wir auch noch sehen, das ist unser Kontext wieder, und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworten ihm und sagten, Johannes, der Täufer, andere Elia, andere aber einer der Propheten, sehr unscharf, gell? Sehr unscharf. Und dann sagt er, und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und jetzt, was haben wir vor kurzem gelesen? Sie können ihn nicht mal Sauerteig von der Lehre unterscheiden. Jetzt fragt er, was sagt ihr, wer ich bin? Und jetzt schaut mal, was steht. Petrus antwortete und spricht zu ihm, du bist der Christus. Das ist mal ein Quantensprung. Das ist mal Erkenntnis. Schaut mal, aus diesen Jüngern, die vor kurzem noch gesagt hatte, Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und hört nicht, begreift ihr nicht, wer ich bin, was ich tue. Jetzt fragt er ihn und auf einmal dieser eine von den vielen sagt, du bist der Christus. Und warum? Ja, hat Petrus sich Gedanken gemacht, hat überlegt, eins und eins zusammengezählt, nochmal die Brote nachgezählt, nochmal sie gegessen. Wie kommt er dazu? Matthäus sagt, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Licht. Stückwerk Licht. Hat Petrus ab dem Moment alles gewusst? Alles verstanden? Nie wieder gezweifelt? Nie wieder eine Frage gehabt? Nie Unverständnis gehabt? Oh, meine Freunde, lange, lange, lange danach. Selbst nach der Auferstehung musste Jesus ihm einige Lektionen beibringen, oder? Warum sage ich das? Ich wiederhole mich. Seid barmherzig. Seid barmherzig. Mit den Kindern Gottes seid barmherzig. Und wenn sie im geistlichen Stand noch nicht weit sind, bei der Hand nehmen, sie zu Jesus bringen und bitten, er soll Erkenntnis geben. Stück für Stück wird er mehren, er wird es tun. Nicht schnell urteilen, nicht verurteilen. Klar, manchmal ist man ein bisschen frustriert, das verstehe ich. Aber manches brauch's. Ich will hier nicht überheblich klingen. Wenn ich euch alles sagen würde, was ich glaube, ich weiß nicht, ob ich hier an der Kanzel stehen dürfte von Anfang an. Es braucht Jahre und Zeit, eine Erkenntnis, die nächste Erkenntnis, das nächste Verständnis und dann merkt man, oh, das stimmt. Und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste große Aha-Erlebnis. So hat Jesus mit seinen Jüngern gelehrt. Manche Wahrheiten sagt man und die Kinder Gottes, die gehen auf Barrikaden und verstoßen alles und sagen, wie kannst du nur ihr Lehrer? Manchmal muss man einen Weg gehen. Stück für Stück, Stück für Stück. Auch das habe ich erlebt. Ein Freund von mir sagte, ich habe eine Wahrheit, sagte, nö. Ging ich ein Jahr mit ihm durch die Schrift und auf einmal war es keine Frage mehr. Stück für Stück. Was für eine Gnade, dass Gott mit uns Stück für Stück geht und uns Stück für Stück Licht schenkt, oder? Ich möchte ihm danken. Wir stehen auf. Wer möchte? Jesus, danke, 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 dass du in dieser Treue und Geduld deiner Kinder gegenüber einen Weg gehst, uns bei der Hand nimmst und uns aus der Finsternis ins Licht führst. Herr, dass du unsere Ohren anrührst und wir hören können, dass du unsere Augen anrührst und wir sehen können, dass du unsere Zunge anrührst und wir bekennen können, haben wir allein dir zu verdanken. So bitte ich dich, schenke uns so Ohren, damit wir geistliche Wahrheit wahrnehmen können. Schenke uns Augen, damit wir diese geistliche Wahrheit sehen können. Und schenke uns eine Zunge, die diese geistliche Wahrheit bezeugt und dich verherrlichen kann. Du vermagst es, ich vertraue dir. Amen.